predigen. Da freut man sich immer drauf, wenn man weg ist, auch wenn man im Urlaub ist und es natürlich da eigentlich sehr schön ist, freue ich mich doch immer wieder dann so auf das erste Mal wieder hier. Und ich möchte gerne heute mal predigen über Gottesdienst und über die Frage, wie stellt Gott sich eigentlich dem Gottesdienst vor? Ich meine, wir machen Gottesdienst zweimal die Woche und das jetzt schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Da kommen also unglaublich viele Gottesdienste zusammen. Und vielleicht habt ihr euch auch mal Gedanken darüber gemacht, was ist denn eigentlich so ein Gottesdienst, den Gott gut findet? Denn eigentlich ist das ja so im Wort drin. Ein Gottesdienst ist eine Sache, wo man Gott dient. Und dann muss man sich ja eigentlich fragen, was findet Gott eigentlich gut, damit man jetzt nicht irgendwie total an dem vorbeilebt, wie er sich das vorstellt. Denn wenn man jemandem dienen will, dann muss man es auf eine Weise machen, die dem auch Spaß macht. Ich habe vor Jahren mal Besuch eingeladen. Da war ich noch nicht mit Alex zusammen, sondern hatte noch eine andere Freundin. Und wir haben also eine Freundin von ihr eingeladen und haben uns dann überlegt, was kochen wir zu essen. Und dachten uns, Hähnchen. Hähnchen ist eine richtig tolle Sache und haben also zwei große Hähnchen gekauft und die in den Backofen geschmissen und Brötchen dazu gekauft und war auch alles ganz toll. Aber als die Freundin kam, stellte sich raus, dass sie Vegetarierin war und also mit den Hähnchen nicht viel anfangen konnte und hat dann so ein bisschen lustlos am Brötchen gelutscht. Aber es ging also eigentlich total nach hinten los, der Schuss. Und es ist sicherlich so, dass Gott sich über vieles freut, was wir machen und einfach sieht, hey, meine Kinder machen da was für mich und das findet er gut. Aber man kann auch an seinen Bedürfnissen vorbeileben und dann nicht so das machen, was eigentlich perfekt wäre. Und ich kann mir vorstellen, bei dieser Freundin war das auch so, die hat gesehen, dass wir uns Mühe gegeben haben, dass wir uns Gedanken gemacht haben und da irgendwie die Hähnchen ewig lange gebraten haben und vielleicht konnte sie das auch schätzen, aber trotzdem war das ja nicht ganz das, was sie haben wollte oder was sie erwartet hätte und deswegen wäre es eigentlich schön gewesen, wenn wir uns anderweitig darauf vorbereitet hätten und gewusst hätten, was sie mag, dann wäre der Abend ganz bestimmt auch für sie besser gelaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so ein paar Sachen geben wird, die euch überraschen, also von den Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, was Bibel über Gottesdienst sagt und über das, was Gott sagt. Insgesamt werden das so drei Bibelstellen sein, zwei aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament, wo es alles um dieses Thema Gottesdienst geht. Und ich würde gerne mal gegen meine normale Art anfangen mit einem Filmausschnitt, den ich euch gerne zeigen möchte. Ist etwas länger, sind ungefähr 6 Minuten, aber ich hoffe, dass ihr das ertragt. Ist aus einem von Wolfgangs Lieblingsfilmen, nämlich der Pate Teil 1. Und ich glaube, du weißt nicht, welche Stelle es ist. Na gut, dann kann ich euch schon mal die Geschichte von dem Paten erzählen. Oder der Pate ist der klassische Mafia-Film, nichts passiert, außer dass hin und wieder Leute erschossen werden. Ja, es werden sehr viel auch sehr lange Reden gehalten. Ich glaube, der Film ist 3 Stunden lang oder so. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe den einmal geguckt irgendwie und als wir dann fertig waren mit dem Film, habe ich Alex also irgendwie ganz ernsthaft gefragt, warum Al Pacino nicht mitspielt. Und sie sagt so, wieso? Und ich so, ja, wird doch eigentlich passen, ist ja auch ein Italiener und ein berühmter Schauspieler. Und sie so, hä, der hat die Hauptrolle gespielt? Und ist mir entgangen, also so sehr hat mich der Film gefesselt. Muss ich irgendwas machen, Markus? Ja, ich sage, es ist ein krass spannender Film, so passiert nicht viel. Und am besten auch ein bisschen laut. Das war's. Okay, es ist also nicht die typische katholische Taufe natürlich. Ist mir gerade nochmal aufgefallen, ist glaube ich eine ziemlich heftige Szene. Ich weiß nicht, ob ich die Sonntag auch im Gottesdienst zeigen kann. Aber es ist eine Szene, die mir irgendwie nachgeht, seit ich den Film gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob man es versteht, wenn man das nicht mitgekriegt hat. Also der Typ, der da jetzt dann sein Kind gerade tauft und da die sich vom Satan loslagt und so, das ist der neue Mafia-Boss. Und eben während er in der Kirche ist und wir sind seine Leute irgendwie unterwegs und bringen alle anderen Mafia-Oberhäupter um und nachher ist er halt irgendwie der König der Stadt und der absolute König der Unterwelten und seine Leute töten halt irgendwie, während er in dieser Kirche ist. Und ich habe mich das immer gefragt, was sagt Gott eigentlich zu sowas? Also im Grunde genommen ist das, was er macht, ist Gottesdienst, ne? Und man würde es von außen auch irgendwie so sagen, hey, es ist eine super fromme Sache irgendwie, ne? Er ist da bei der Taufe irgendwie, er legt das Glaubensbekenntnis ab, er sagt sich vom Satan frei irgendwie, er sagt sich irgendwie von all diesen Versuchungen frei, bekennt also eigentlich wirklich irgendwie das, was wir auch glauben und was wir für gut und richtig halten. Und dabei passiert so etwas. Und es scheint ihm etwas zu geben oder eine Möglichkeit zu geben, mit Gott in einer Öffentlichkeit zu leben und das Richtige zu machen, wo wahrscheinlich jeder von uns, wie der wirklich mit Jesus lebt, zusammenzuckt und denkt, das ist doch echte Heuchelei. Und trotzdem ist es ja eigentlich von außen betrachtet, das, was er tut, wirklich Gottesdienst. Und Bibel sagt dazu im Sprüche 15, Vers 8, also Altes Testament, sagt er, das Opfer der Frevler verabscheut der Herr. Aber das Gebet der Rechtschaffenden, das gefällt ihm. Heißt also, Gott ist überhaupt nicht daran interessiert, wenn Leute, die ihn verachten, die nicht nach seinen Geboten leben, die nicht in den Ordnungen unterwegs sind, mit denen er unterwegs ist, also die Gott den Menschen sagt, dann ist Gott nicht daran interessiert, dass diese Leute irgendwie einen frommen Schein wahren und dann ist eigentlich das, was sie an Gottesdienst machen, völlig hinfällig. Es ist nicht das, was unser Gott sucht. Und mich beruhigt das total, weil es Fragen sind, die mir gestellt werden, also immer wieder mal irgendwie, dass Leute sagen, ja, aber es gibt doch irgendwie diese ganzen frommen Mafia-Bosse und sowas irgendwie und die gehen immer in die Kirche und die spenden irgendwie, wer weiß wie viel. Und das ist genau das, was irgendwie im Alten Testament hier ist. Etwas zu opfern heißt mir wirklich etwas abzugeben, ne? Und kann sein, dass derjenige, der opfert, mehr gibt als jemand, der einfach nur in Gottesdienst geht. Und trotzdem irgendwie ist es wertlos, es ist eine wertlose Form von Gottesdienst, wenn man auf der einen Seite so lebt und auf der anderen Seite irgendwie einen frommen Schein wahrt, ist das nichts, was unserem Gott gefällt. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt eigentlich, den man sagen kann über Gottesdienst, der Gott gefällt, ist, dass unser Gott nicht so sehr daran interessiert ist, dass ihn ein Volk anbetet mit den Lippen und dass man die richtigen Sachen macht und das tut, was fromm aussieht nach außen hin, aber dann auf der anderen Seite sich nicht um Jesus kümmert und nicht mit ihm lebt. Sondern was die Bibel eigentlich ganz klar sagt, ist, dass Gottesdienst immer irgendwie etwas ist, was das ganze Leben betrifft und dass man nicht auf der einen Seite fromm scheinen kann und auf der anderen Seite total ohne Jesus leben kann und dann meinen kann, dass es Gott in irgendeiner Weise beeindruckt. Also Gott ist überhaupt nicht beeindruckt von den frommen Sachen, die wir tun. Gott ist nicht beeindruckt davon, dass wir das Richtige tun und zur richtigen Zeit uns in der Kirche hinknien und zur richtigen Zeit aufstehen, dass wir zur richtigen Zeit die richtigen Lieder singen oder Amen sagen oder sonst irgendetwas, sondern worauf es unserem Gott ankommt, ist, dass das Herz stimmt. Das ist das Erste, was für den Gottesdienst wichtig ist. Und das heißt letzten Endes auch, dass Gottesdienst nicht eine Veranstaltung ist. Also das, was wir hier machen, und wir so eine Art liturgischer Gottesdienst, so möchte ich das vielleicht mal nennen, so zur Abgrenzung. Aber es ist nicht irgendwie das, was Gott unter einem Gottesdienst vollwertig versteht, wenn wir uns in der Gemeinde oder Kirche treffen und Lieder singen und Predigten hören und füreinander beten, sondern für Gott ist es so, dass unser ganzes Leben ihm gehört, unser ganzes Leben ihm geweiht ist und dass deswegen alles, was wir tun, etwas mit Gottesdienst zu tun hat und alles, was wir tun, Gott die Ehre geben sollte. Im Alten Testament ist Gott da teilweise richtiggehend heftig geworden. Also ich meine jetzt diese Stelle, irgendwie dass er das Opfer der Frevler verabscheut, ist ja schon irgendwie ziemlich deutlich. Aber im Jesaja ist er dann irgendwie manchmal noch irgendwie härter, wenn er über den Gottesdienst seines Volkes redet und davon, dass sie mit dem Herzen nicht dabei sind. Und eine Stelle möchte ich euch da mal vorlesen, ist Jesaja 58 ab Vers 1. Und da heißt es, der Herr sagt, rufe so laut du kannst, lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich solche Wege sie führe. Wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Festtage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest uns ja gar nicht. Darauf sage ich, der Herr, seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann ich euer Gebet nicht erhören, es kann nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, den ich liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in Sack und Asche setzt, nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, das sieht ganz anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als ein starker Schutz. Also es gab damals offenbar so eine Zeit in Israel, wo das Volk äußerlich betrachtet alles richtig gemacht hat. Es gab so verschiedene Feste, die man in Israel einhalten musste, die alle etwas damit zu tun hatten, dass man sich an das erinnert, wer Gott ist und was er früher für das Volk getan hat. Es gab so ein bestimmtes Fastenprogramm, das man machen musste und einfach ganz vieles irgendwie Religiöses im Alltag. Und die Leute haben das alle gemacht. Und offensichtlich kam mit der Zeit so eine gewisse Unzufriedenheit, dass sie sich gefragt haben, Mensch, warum fasten wir eigentlich und warum beten wir und wir merken doch nichts von dir. Also wir ziehen das ganze fromme Programm durch irgendwie und wir beten und wir machen alles, was wir tun sollten und trotzdem haben wir nicht das Gefühl, dass Gott uns irgendwie segnet oder Gott uns nahe ist oder dass wir das Gefühl haben, dass Gott auf unserer Seite ist, sondern alles läuft, als ob wir es nicht machen würden und dann können wir es ja eigentlich auch sein lassen. Und genauso in diesem Moment, also wo es eigentlich schon kritisch war und das Volk schon dabei war, den Glauben zu verlieren, lässt Gott diesen Jesaja aufstehen und sagt ihm, ich gebe dir eine Botschaft, geh irgendwie hin zum Volk und mach das auch nicht leise, sondern ruf das auf den Marktplätzen aus und versuch einfach Menschen damit zu erreichen und sag ihnen meine Ansicht dazu. Und meine Ansicht dazu ist, dass sie zwar gut gebetet haben, dass sie zwar gut gesungen haben, aber dass letzten Endes ihr Leben das total durchgestrichen hat und dass es nicht geht, auf ein religiöses Fest zu gehen und dann nach Hause zu gehen und den Arbeiter, den man angestellt hat, irgendwie zu unterdrücken und auszubeuten. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht, irgendwo in der Gesellschaft zu leben und Unrecht als ganz normal irgendwie anzusehen und es einfach irgendwie durchgehen zu lassen. Und dann aber irgendwie zu meinen, irgendwie, dass man mir mit rein äußerlichen Mitteln begegnen kann und erst ich das segne. Also was Gott im Grunde genommen sagt, ist eine Sache, die wird man als Skandal empfunden haben in Israel. Und ich glaube, das würden auch in Deutschland heute ganz, ganz viele Christen irgendwie auch als echten Skandal empfinden. Nämlich, dass Gott, der ja auf der einen Seite gesagt hat, dass man ihn anbeten soll und dass man diese Festtage halten soll, jetzt auf einmal sagt, das ist nur gültig, wenn das Herz stimmt und wenn das ganze Leben dahinter ist. Und wenn man es anders lebt, wenn man auf der einen Seite sich irgendwie verhält wie eine Sau und überhaupt nicht Jesusmäßig ist, dass es dann auf der anderen Seite auch eigentlich nichts bringt, irgendwie in die Kirche zu gehen und zu beten, weil Gott nicht irgendwie von der frommen Leistung überzeugt ist, die wir bringen und nicht sagt, Mensch, das ist so toll formuliert, dieses Gebet, oder du singst so gut und das finde ich einfach klasse, sondern die Gesamtsumme des Lebens sieht und sieht irgendwie, dass es eigentlich Dinge gibt im Leben, die viel, viel wichtiger sind. Und ich glaube, dass Gott eigentlich da was anspricht, was jeder von uns auch spürt. Also wenn man darüber nachdenkt, man merkt das irgendwie. Jeder von uns hat so einen Sensor in sich drin, der auf Heuchelei ganz negativ reagiert. Komischerweise wird er so im Laufe der Zeit immer schwächer. Das Gefühl, dass das so, wenn man jung ist, irgendwie man am meisten irgendwie das wahrnimmt, wenn Unrecht passiert oder wenn Sachen einfach nicht stimmen und irgendwie lullt das Leben einen ein. Aber so mehr oder weniger ist doch bei jedem von uns so, dass wir es spüren und dass wir es komisch finden, wenn Leute äußerlich eine fromme Maske tragen, aber eigentlich ihr ganzes Leben anders ist und das durchstreicht, was sie tun. Das mag eigentlich keiner. Und was Gott hier irgendwie ganz klar sagt, ist, ich mag's auch nicht. Ich find's auch doof. Und das bedeutet, dass Gottesdienst, der Gott gefällt, nicht anfängt, wenn wir Freitag das erste Lied singen und auch nicht aufhört, wenn wir Freitag den Schlusssegen sprechen oder Sonntag das Gleiche, sondern dass Gottesdienst etwas ist, was immer stattfindet und dass unser ganzes Leben Gott die Ehre geben kann. Und dass wenn das passiert, wenn unser ganzes Leben zu Gottes Ehre da ist, dann sind diese Zeiten, die wir hier gemeinsam haben und die wir gemeinsam mit Jesus verbringen und als Gemeinde mit ihm verbringen, dann ist das sowas wie so ein i-Tüpfelchen. Dann ist das etwas, was uns nochmal aufrichtet auf Gott und uns nochmal bewusst in seine Gegenwart treten lässt. Aber es ist nicht irgendwie das, was unser Leben ausmacht. Es ist nicht irgendwie das, was Gottesdienst ausmacht, sondern unser ganzes Leben ist es eigentlich, was diesen Gottesdienst ausmacht. Und das heißt eigentlich, dass wir uns vorbereiten können auf Gottesdienste und dass wir so leben können, dass wir entweder sehr viel herausholen aus diesen gemeinsamen Zeiten, aus diesen liturgischen Gottesdiensten, oder dass wir relativ wenig rausholen. Und für mich als Prediger ist das natürlich eine ganz besonders wichtige Sache, denn ich merke, dass die schlechtesten Predigten, die ich gehalten habe, das waren garantiert nicht die Predigten, die am unlustigsten waren oder irgendwie technisch am blödesten waren, sondern das ist eigentlich immer dann passiert, wenn ich irgendwie selber nicht mit Jesus am Start war, wenn es mir irgendwie komisch gegangen ist und ich selber irgendwie Zweifel hatte oder irgendwo Sachen wusste, irgendwie die Jesus sagt, bring die in Ordnung und ich habe die nicht in Ordnung gebracht, dann waren das ganz oft Sachen, mit denen ich dann, wo ich dann nachher sehr unzufrieden war mit dem, was ich für Jesus dann im Gottesdienst gemacht habe. Und das ist nicht nur bei Leuten so, die auf der Bühne stehen, sondern ich glaube, dass es bei jedem Christen eigentlich wie ganz genau das Gleiche ist. Du merkst es, wenn Leute in ihrem Leben mit Jesus am Start sind und ihr Leben als ein Gottesdienst leben, den sie ihm gegeben haben, oder wenn es Leute sind, die einfach nur in die Gemeinde gehen, einmal in der Woche und eine Stunde irgendwie was mit Jesus zu tun haben wollen. Es ist ganz oft irgendwie, dass die Leute, die immer was irgendwie mitkriegen von Gott, dass es die Menschen sind, die sowieso sagen, ich versuche meinen ganzen Alltag auf Christus auszurichten. Ich versuche mir die Sachen zu machen, die Gott mir in der Bibel sagt oder die er mir auch persönlich sagt. Und das sind die Leute, die dann auch aus diesen liturgischen Veranstaltungen wirklich etwas rauskriegen. Und dann ist es auch fast egal, was der Gottesdienst von außen betrachtet für eine Qualität hat. Das sind Menschen, die finden Jesus immer. Und da ist immer irgendwie so ein Zugang mit zum Herzen Gottes und Gott scheint die immer zu segnen, macht er, glaube ich, auch, weil er einfach merkt, dass die Haltung richtig ist. So ist also das, was ich über Gottesdienst heute predige, nicht so sehr irgendwie etwas über Gottesdienststil, sondern es ist etwas über Gottesdiensthaltung. Und ich glaube auch mir, dass die Haltung, mit der wir an Sachen rangehen, für Gott wesentlich entscheidender ist als alles, was wir äußerlich machen. Ich glaube, dass Gott nicht so sehr irgendwie interessiert ist an Programmen und nicht guckt irgendwie, ob die Lobpreisband gut spielt und der Prediger irgendwie gut redet und die Zeugnisse irgendwie klasse sind und der Raum geheizt ist und so, sondern dass Gott irgendwie hauptsächlich irgendwie nach Herzen guckt und dass es, wie es im Johannes 4 heißt, irgendwie, dass er Leute sucht, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, dass er irgendwie Leute sucht, die wahrhaftig vor ihm sind, die ehrlich vor ihm sind, die ihm ihr ganzes Leben gegeben haben, dass das etwas ist, ein Qualitätsmerkmal, das Gott echt super interessant findet. Und ich habe das eben selber erlebt, ich habe ja einige Gemeinden kennengelernt so im Laufe der Zeit und so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die mich am Anfang so ein bisschen verwirrt hat, ist, dass es sein kann, dass ich im Gottesdienst gewesen bin, wo äußerlich alles total schlecht war. Ein Gottesdienst, der viel später angefangen hat, wo dann ein Musiker gespielt hat, der sicherlich irgendwelche Gaben hatte, aber keine musikalischen. Und wo dann Prediger hat, der sich irgendwie anderthalb Stunden lang durch irgendwas durchgehaspelt hat und eigentlich rhetorisch totale Niete gewesen ist. Und trotzdem war irgendwie Gottes Gegenwart irgendwie total heftig da und es war einfach total toll da zu sein. Und ich wäre ungerne woanders gewesen. Und dann habe ich aber auch andere Veranstaltungen erlebt, irgendwie Gottesdienste, die teilweise riesengroß waren und wo alles perfekt war, wo du irgendwie eine Band hattest, die unglaublich gut war und Prediger, der ganz ausgefeilt war und trotzdem war irgendwie eins, habe ich vermisst, nämlich Gott. Und ganz oft habe ich es dann eben auch nachher mitgekriegt, dass solche Bands dann irgendwie auch irgendwie losgegangen sind und sich auf einmal irgendwie gar nicht mehr jesusmäßig verhalten haben und dann nicht gleich in der nächsten Kneipe betrunken haben oder irgendwie, dass ich mit Predigern gesprochen habe, die dann eigentlich auch im Gespräch gesagt haben, so ja, eigentlich glaube ich gar nicht irgendwie an Gott, aber ich habe halt die Ausbildung gemacht und jetzt bin ich Pfarrer und jetzt muss ich das ja machen. Und sie haben eigentlich was total Gutes gemacht, irgendwie so vom Qualitätsmäßigen her. Und trotzdem, wie hat das eine gefehlt, was es eigentlich ausmacht, in einen Gottesdienst zu gehen, nämlich das Feuer von Jesus und dass Jesus da drin gewesen ist. Und das, was Jesus anzieht, ist es eben nicht irgendwie, dass wir etwas machen, sondern das, was Jesus anzieht, ist, dass wir etwas sind. Und das, was der Heilige Geist schätzt, ist, wenn er Leute findet, die sagen, ich bin bereit, echt alles für diesen Jesus zu geben und ich will nicht jemand sein, der ein Sonntagschrist ist und ich will auch kein Freitagschrist sein. Ich will nicht meinen Glauben für auf diese eine Stunde beschränken, sondern ich möchte das alles, dass mein ganzes Leben Gottesdienst ist. Ich glaube, das sind die Leute, irgendwie, wo Gott wirklich hinterher ist. Und in Psalmen heißt es einmal, irgendwie, dass die Augen des Herrn nicht die ganze Welt irgendwie durchstreifen und solche Leute suchen. Das heißt also, zumindest zu der Zeit scheint das nicht extrem häufig gewesen zu sein. Und Gott musste wirklich irgendwie gucken, dass er welche findet. Und ich empfinde es einfach irgendwie, dass Gott uns ziehen möchte und uns das offenbaren möchte, was es eigentlich bedeutet, irgendwie als Christ zu leben und das Leben als einen Gottesdienst zu sehen und wirklich alles, irgendwie, was wir machen, für Jesus zu tun und nicht irgendwelche Teile von ihm auszuklammern und unser Leben in zwei Hälften zu teilen, in den geistlichen und den ungeistlichen Teil, sondern zu verstehen, irgendwie, dass wir Jesus unser ganzes Leben gegeben haben und dass deswegen unser ganzes Leben etwas Heiliges ist für ihn. Im Neuen Testament redet Paulus darüber, und das sagt er im Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und man könnte das Griechische sehr deutlich übersetzen oder sehr wörtlich übersetzen, dann sagt Paulus, das ist euer logischer Gottesdienst. Also er sagt, die logische Konsequenz daraus, Jesus angenommen zu haben und in unser Leben gelassen zu haben, ist nicht, dass wir ihm eine Stunde in der Woche geben, ist nicht, dass wir ihn anbeten, ist nicht, dass wir in die Kirche gehen und uns Predigten anhören, sondern die logische Konsequenz daraus, dass wir den Retter der Welt kennengelernt haben, ist, ihm unser ganzes Leben zu geben, ihm unseren Leib als Opfer zu geben. Und ich meine, wo dein Leib ist, ist automatisch dein Geist, irgendwie da bist du komplett. Also die logische Konsequenz irgendwie aus der Erbarmung Gottes, aus der Gnade Gottes, ist, ihm unser ganzes Leben zu geben. Und ich glaube auch, dass es eigentlich total unlogisch wäre, ne, wenn man es anders lesen würde. Wenn Paulus jetzt gesagt hätte, die logische Konsequenz aus der Gnade Gottes ist es, in die Kirche zu gehen. Wäre total komisch. Die logische Konsequenz irgendwie aus der Erbarmung Gottes ist es, Lieder zu singen. Wäre total merkwürdig. Und ich glaube, jeder von uns empfindet das eigentlich so tief in unserem Herzen. Eigentlich haben wir Jesus ein ganzes Leben gegeben und nicht bloß einige Stunden, sondern wirklich ein ganzes Leben. Und ich fände es persönlich total traurig, wenn es mir nur gelingen würde, in Gottes Gegenwart zu kommen oder etwas mit Gott zu machen, in der Zeit, in der ich einen strukturierten Gottesdienst besuche, also den liturgischen Gottesdienst besuche, und den Rest der Zeit irgendwie nichts von Gott zu haben. Das würde ich ganz merkwürdig finden. Und die Erfahrung, die ich mache und die, glaube ich, auch viele andere machen, ist, wenn man anders daran geht, wenn man sagt, ja, wirklich, mein ganzes Leben ist Gottesdienst und ich stehe morgens auf und sage irgendwie, hey, Gott, was machen wir heute? Irgendwie, wie kann ich dir heute begegnen? Und lese vielleicht auf dem Weg zur Arbeit im Bus irgendwie noch eben schon mal ein bisschen Bibel, um was Positives in meinen Kopf reinzukriegen. Und wenn ich zwischendurch mal Zeit habe, irgendwie, dann prabbel ich vielleicht ein bisschen Sprachen vor mich hin irgendwie oder irgendwie singe ein geistliches Lied. Dann ist eigentlich die Erfahrung, die man macht, dass Gott uns nicht nur in dieser kurzen Zeit hier begegnet, sondern dass er uns im Alltag begegnet. Und das ist eigentlich das, irgendwie, was ich am meisten schätze irgendwie an der Beziehung zu Jesus, ist, dass er sich nicht irgendwie auf dieses eine Stündchen in der Woche beschränkt, sondern dass es dann möglich ist, mal eine stille Zeit zwischendurch zu machen und auf einmal zu merken, Mensch, ich habe so eine Sehnsucht nach Anbetung, dass ich gar nicht anders kann, irgendwie als eine Lobpreis-CD reinzuschmeißen und 2 Stunden irgendwie meinen Herrn anzubeten. Oder dass du auf einmal wie so einen göttlichen Gedanken in dir hast, irgendwie, du wirst es nicht mehr los, irgendwie so eine Bibelstelle, über die du eine ganze Woche meditierst. Und du merkst, es ist besser als jede Predigt, weil auf einmal irgendwie Gott selber zu deinem Herzen redet. Und daraus ist dann die Erfahrung eigentlich immer, dass wenn du so mit Jesus lebst, wenn dein Leben wirklich ein Gottesdienst ist, dann kannst du keine langweiligen oder schlechten Gottesdienste mehr besuchen, weil sobald Jesus eine Möglichkeit hat, dich zu erreichen, dann wird er es auch tun. Und so habe ich tatsächlich also eigentlich noch nie jemanden getroffen, der so mit Gott lebt und der irgendwo in Gottesdienst geht und nichts mit Gott erlebt. Dann ist es also ganz egal, irgendwie wie das Programm aussieht, irgendwie du wirst Jesus immer begegnen, irgendwie weil er einfach da ist und dich segnen will. Und umgekehrt habe ich es auch irgendwie ganz oft gesehen, für dass Leute, die anders leben und die teilweise sogar irgendwie sehr bewusst sagen, so hier, ich habe meinen Alltag, wo ich nichts mit Gott mache, irgendwie, es ist einfach wie eine beschränkte Zeit, die ich ihm gebe, dass die in dieser beschränkten Zeit oft auch keine Erfahrung mehr mit Gott gemacht haben und dann war es egal, wie gut alles war, irgendwie vom Programm her und wie gut es eigentlich auch von der geistlichen Ausrichtung war. Das Herz war einfach zu und es war nicht mehr möglich, in diesen Zeiten dann an Gott ranzukommen. Und die Möglichkeit ist dann eigentlich genau das zu machen, was Jesaja gesagt hat, nämlich du buße drüber und dann geh wieder zurück und sag, hey, ich will mein ganzes Leben dir geben, Gott. Ich will diese logische Konsequenz aus deiner Erbarmung ziehen und mich an alles halten oder zumindest versuchen, an alles zu halten, was du mir sagst und versuchen, mein Leben wirklich irgendwie nach dir auszurichten, um mehr von dir zu bekommen. Und mich persönlich berühren solche Themen irgendwie total, weil ich ja nun seit 17 Jahren, seit ich mit Jesus lebe, eigentlich auf diesem Weg bin. Ich wünsche mir irgendwie so sehr, irgendwie mehr von ihm zu haben und immer mehr. Und ich liebe diese Zeit, irgendwie, wo ich gar nicht damit rechne, dass Gott irgendetwas macht und auf einmal ist der Heilige Geist da. Jetzt habe ich nochmal dran gedacht, ich habe meine Ausbildung gemacht zum Buchhändler und ich hatte gerade irgendwie die Gabe des Sprachengebetes gekriegt und hatte irgendwie mit gar nichts Bösem gerechnet und ich habe dann so ein Buchregal irgendwie sauber gemacht und auf einmal merke ich, wie Heiliger Geist kommt auf mich, irgendwie so mitten auf der Arbeit und ich fange so an irgendwie loszuplappern und werde irgendwie immer lauter und freue mich irgendwie total und drehe mich um irgendwie und hinter mir stehen im anderen Regal irgendwie so 2 Kunden und gucken sich befremdet an und suchen sich Bücher daraus und ich hatte das noch nicht mal gemerkt, irgendwie, weil auf einmal irgendwie so eine heilige Atmosphäre da war. Echt. Und ich liebe solche Sachen. Ich schätze das total. Und es ist die Konsequenz daraus, dass man Jesus ein ganzes Leben gibt. Und ich sage sowas nicht, um irgendjemand unter Druck zu bringen. Also das kann ja immer dann passieren, dass man sagt so, ach, ja, deswegen klappt bei mir der Gottesdienst nicht. Deswegen erlebe ich irgendwie nichts von Gott, aber ich komme auch nicht da raus. Und das ist überhaupt nicht irgendwie das, was das Ziel ist. Deswegen fängt Paulus bei der Gnade an, bei der Erbarmung an und sagt, dass die Konsequenz aus der Gnade ist. Also wenn du die Gnade Gottes kennengelernt hast, dann wird es automatisch sein oder dann kommt die logische Konsequenz, ihm dein Leben zu geben. Und deswegen wäre dann vielleicht irgendwie die Sache, wenn du dich jetzt irgendwie unter Druck fühlst oder so, dann bete doch lieber dafür, dass Gott dir seine Gnade zeigt und dass seine Gnade in dir diese Liebe auslöst, dass du einen riesen Wunsch danach hast, ihm einfach das ganze Leben zu geben und ihn aus keinem Bereich deines Lebens auszuschließen. Genau dafür würde ich jetzt auch noch gerne beten zum Ende. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht zu Heuchlern machst, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur einen kleinen Teil unserer Zeit haben möchtest und der andere Teil ist dir total egal. Jesus, ich danke dir, dass unser Leben nicht einen frommen Teil hat und einen unfrommen Teil. Gott, ich danke dir, dass du nicht Montag anders bist als Sonntags und Samstags als Freitags, sondern dass du immer unser Gott bist und dass wir immer mit dir leben können. Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, irgendwie dich, dass das Leben mit dir richtig anzugehen und wirklich diesen logischen, diesen folgerichtigen Gottesdienst zu leben. Gott, so bete ich, dass wir unser Leben als Gottesdienst empfinden und dass wir uns umso mehr dann freuen können, dass wir auch einen Gottesdienst zusammen haben, den wir so nach dem feiern können, wie du es dir vorstellst, Herr. Aber ich bete, dass wir echt unser Leben als etwas empfinden, das dich verherrlichen kann. Und ich bitte dich, dass jeder, der heute hier ist und jeder, der hier sein sollte, da hineinkommt, dass er oder sie irgendwie dich verherrlicht durch ihr Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns davon frei machst, wie Sonntagschristen zu sein oder Freitagschristen. Bitte dich, dass du uns zu Leuten machst, die so ergriffen sind von deinem Erbarmen, dass sie gar nicht anders können, als dir im Ganzen zu folgen. Gott, ich bitte dich, dass wir wie diese Ehebrecherin sind, die so berührt waren wie von deiner Liebe, wie dass sie dir die Füße gewaschen hat und ihr Salböl, ihren kostbarsten Besitz über deine Füße gegossen hat, Herr. Gott, ich bitte dich, dass wir solche Leute werden, dass die Berührung mit deiner Liebe und deiner Gnade uns total verändert, Herr. Und ich bitte dich wirklich, Herr, ganz von Herzen, mach uns davon frei, irgendwie dich nur in Gottesdiensten zu suchen. Jesus, mach uns zu Leuten, die begeistert sind von ihren liturgischen Gottesdiensten und irgendwie freitags, sonntags in die Gemeinde gehen, um aufzutanken und was von dir zu bekommen. Aber zeig uns die Möglichkeiten in unserem Leben, dir zu begegnen und dich zu verherrlichen, Herr. Bitte und mach das, dass unser ganzes Leben dich verherrlicht, in Jesu Namen. Amen. Ich würde, glaube ich, gerne trotzdem noch mal auch eine Gelegenheit zum Umdenken geben. Also wir übersetzen das meistens als Buße, aber das griechische Wort heißt eigentlich Umdenken, also dass man sein Denken ändert und in eine andere Richtung denkt. Und wenn ihr das merkt, dass ihr auf dem Weg dahin seid, dass die Zeit, die Gott für euch hat oder die ihr für Gott habt, einfach diese Gottesdienstzeit nur ist, wo wir hier zusammenkommen, dann bete doch am besten gleich mal mit Alex und dann entschuldige dich doch mal bei Gott dafür und sag, hey, das soll bitte anders sein und bitte Gott, dass er dir die Möglichkeit gibt, irgendwie es ganz anders zu erleben und dass er in deinen Alltag hineinkommt und dass diese blöde Trennung zwischen Geistlichem und Ungeistlichem vorbeigeht und dass du erlebst, irgendwie, dass Gott in deinem Alltag genauso ist wie im Gottesdienst. Und es hat wirklich was mit Buße zu tun, hat damit zu tun, dass man anfängt umzudenken und zu sagen, okay, ich glaube das jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass du auf diese Stunde beschränkt bist, sondern ich glaube, dass du immer für mich da bist und dass ich dich immer verherrlichen kann. Amen, ihr könnt als Band gerne nach vorne kommen.